Aufgrund der vielfältigen Angebote heute, wie man auf bestimmte Situationen auch gefühlsmäßig reagieren kann oder was erwartet wird, dass es nicht mehr so eindeutig ist, bin ich mir noch nicht sicher, ob das sozusagen in den jetzigen und nachfolgenden Generationen so eine Anschlussfähigkeit hat, ne, so ein Erkenntniswert. Aber das ist wirklich eine offene Frage, ich weiß es nicht genau. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmarn. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es im Kern um Gefühle. Gefühle im Konflikt und ganz konkret um ein Konzept aus der Transaktionsanalyse, Ersatzgefühle. Und was das ist, wie das zustande kommt und welche Historie auch dieses Konzept hat, das werde ich heute mit dem Transaktionsanalytiker Günther Mohr besprechen, der von Haus aus Volkswirt, Psychologe und lehrender Transaktionsanalytiker ist. Hallo Günther.
Hallo Sascha. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, endlich mal wieder. Und du warst schon oft hier im Podcaststudio. Und als ich heute dich und auch Rolf angeschrieben habe für eine neue Folge der Ratlosen Berater mit einem Thema, was jetzt sozusagen neu aufgekommen ist, aber das soll jetzt ein Cliffhanger werden, wir sagen nicht, was es ist, sind wir dann auf das Thema Ersatzgefühle gekommen und ich war selbst überrascht, dass wir das noch nicht besprochen haben, denn das scheint mir zumindest eines der originärsten TA-Konzepte zu sein, die ich so bei keinem anderen psychotherapeutischem Verfahren, Beratungsschule entdeckt oder kennengelernt habe. Vielleicht mal, wieso haben wir noch nie über Ersatzgefühle hier gesprochen? Wir haben ja schon wirklich viel über TA gesprochen.
Ja, weil das ist oft so ein bisschen so ein Stiefkind der Transaktionsanalyse, würde ich sagen. Man traut sich da auch nicht so richtig dran, weil das Thema Gefühle, gerade so in der Psychoszene, hat ja einen unheimlich hohen Stellenwert. Gefühle, Menschen sollen authentisch sein, sie sollen sich zeigen, Männer sollen endlich lernen zu fühlen und so. Da gibt es ja viele Anforderungen oder neuere Normen, die da aufgestellt werden. Und mit dem Ersatzgefühl-Konzept relativiert man das ja eigentlich ein Stück. Also man sagt jetzt, Gefühle, die werden zwar authentisch empfunden von demjenigen, der die jeweils hat, und die sollen ja auch zur Lenkung seines und der anderen Verhalten beitragen, aber Gefühle können trotzdem auch so eine Art von Misleading, wie würde man Deutsch sagen, also von irgendwie einer Fehlführung bringen, weil sie gelernt sind.
Das heißt, das Konzept der Ersatzgefühle beschreibt eine Fehlleitung im Hinblick auf Gefühle beim Fühlen, und das müssen wir uns ein bisschen genauer angucken.
Vielleicht gibt es so eine Grundausstattung bei Menschen von Gefühlen, die beim kleinen Menschen, ich habe ja jetzt eine einjährige Enkelin, bei der ich das so schön beobachten kann, die dann, du hast ja auch noch einen kleinen Sohn.
Bei dir selber war das nicht möglich, das zu beobachten?
Ja. Genau, die Selbstreflexion war damals noch irgendwie bei uns noch schwach ausgebaut. Also, aber
das ist eine Generationsfrage.
So eine Grundausstattung von gefühlsmäßiger Reaktion auf bestimmte Situationen, die ist aber noch sehr, sehr zart und nicht fest geprägt. Die eigentliche Gefühlssozialisation findet dadurch statt, wie die Umwelt, das heißt die Beziehungspersonen, auf bestimmte Gefühle reagieren. Und wenn der kleine Sven, nenne ich ihn mal, oder der Kevin, wenn der dann gesagt kriegt, der Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt stell dich nicht so an, ärgern darfst du dich, aber hier ängstlich sein oder traurig sein, der bekommt für das andere eher die Aufmerksamkeit, dann findet da so ein, ich will nicht sagen ein Fehllernen, aber ein besonderer Lernprozess statt und ein Ersatzgefühl entsteht.
Vielleicht gehen wir so ran, dass wir zunächst mal das Verständnis von Gefühlen uns anschauen, weil mir das wichtig erscheint, um dann das Ersatzgefühl als Konzept auch wirklich gut einordnen zu können.
Ja gut, Gefühle sind ja ein Brennstoff sozusagen. Also wir haben ja heute eine Energiekrise in vielen Bereichen, da können wir mal auf Brennstoff zurück.
Aber Gefühle haben wir nicht zu wenig davon.
Ja, vielleicht sind die so, weil die ja auch erneuerbar sind. Gefühle sind dafür da, um Energie für Verhalten zur Verfügung zu stellen, also für Reaktionen, um Menschen zu mobilisieren. Deshalb sind Emotionen und Motivation hängen auch eng miteinander zusammen.
Ich habe zwei Grundtendenzen, die manchmal widerläufig sind, gerade auch in Konflikten. Auf der einen Seite Gefühle als höchstpersönliche Angelegenheit. Da darf mir keiner reinreden. Das kommt sozusagen aus mir heraus und da wird sozusagen das Konzept stark gemacht, die Idee, Gefühle sind zu der einzelnen Person gehörig und unwidersprochen oder unwidersprechbar. Und auf der anderen Seite sind Gefühle aber auch ein sozialer Prozess, die gelernt werden müssen und bei dem man sich auch verlernen kann und auch in die falsche Richtung lernen kann. Beides scheint mir irgendwie widersprüchlich, aber real zu sein.
Naja, das ist nicht widersprüchlich. Erstmal dienen Gefühle Menschen ja dazu, zu ihrer Selbstvergewisserung. Wir wollen ja gerne irgendwie wissen, wer wir sind und was wir sind. Und Gefühle, die spüren sich ja irgendwie an, ne? So ähnlich wie auch Körperempfindungen, kann man Gefühle relativ gut wahrnehmen. Ein Gedanke ist oft mal sehr, sehr flüchtig oder der hat gleich einen Gegengedanken. So Gefühle sind ja oft auch ein bisschen klarer in ihrer Botschafts- oder Wahrnehmungsform. Und insofern tragen die für die Menschen zur Selbstvergewisserung bei. Der Mensch funktioniert ja nicht wie Descartes, also ich denke, also bin ich, sondern ich fühle, also bin ich.
Zumindest Damasio so gesagt. Bei ihm ist aber das Gefühl auch, findet im Kopf statt. Ne? Es wird im Kopf wahrgenommen, dass da sich was bewegt.
Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ich bin kein Anhänger dieser ewigen Frage, in welchem Körperteil spürst du denn dieses Gefühl? Körperempfindung ist für mich erstmal vom theoretischen Standpunkt was anderes als ein Gefühl. Zwar sind die meisten Gefühle auch mit einer Körperempfindung verbunden oder assoziiert. Es ist aber erstmal etwas anderes. Deshalb fällt es mir auch schwer, sagen wir mal, körperlichen Schmerz als ein Gefühl anzunehmen. Also wenn ich mir jetzt den Finger schneide und so, das ist eine Körperempfindung. Was ich dann dazu fühle, ob ich denke, ach so ein Scheiß, was ist mir denn da passiert? Oder ob ich denke, naja, ist ja so, das ist die gefühlsmäßige Bewertung, die ich dann habe.
Ja, das, was dann wahrgenommen wird. Wenn ich sage sozusagen, ne, das ist etwas, wo wir uns Gefühle als etwas vorstellen, das aus uns herauskommt und im Konflikt wird das häufig stark gemacht, dass sie nicht widersprochen werden dürfen. Gefühle dürfen einem nicht ausgeredet werden. Dann kommt es zu solchen Eskalationskommunikation, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du bist mir nicht gut eingestellt und so. Das sind ja dann eher Gedanken, aber da wird schon deutlich, wenn ich es auf die Gefühlsebene heben darf, dann kann es mir nicht mehr weggenommen werden. Das ist also etwas, das kommt aus mir selbst heraus, beschreibt sozusagen einen Vorgang von innen nach außen, der überhaupt nicht großartig mit der sozialen Umwelt verbunden ist. Und da scheint mir ein Punkt zu sein, der passt irgendwie nicht, weil jeder hat auch die Erfahrung, dass Gefühle gelernt werden können.
Ja, ich will mal ein Beispiel nennen, ein gesellschaftliches Beispiel, wenn vielleicht auch, weil es da auch eine große Rolle spielt, was ja von dem Einzelnen jetzt auch wegführt. Ich meine, wir leben in einer Zeit großer Angst. Die ganze Klimageschichte macht den Menschen Angst, ob sie jetzt offen dazu stehen und den Klimawandel anerkennen oder nicht. Auch die so tun, also wenn sie damit locker zurechtkommen. Der Krieg macht Angst, aber wie reagieren viele Menschen darauf? Die reagieren mit Ärger, mit Empörung, mit Unzufriedenheit, mit der Regierung, die mit allem möglichen Unzufrieden gereizt sein. Das ist ja ein Ersatzgefühl auf gesellschaftlicher Ebene. Offensichtlich ist dieses Gefühl, da kommt man noch besser mit zurecht als mit dem Gefühl, dass alle Leute jetzt wirklich ängstlich durch die Gegend ziehen. Also insofern hat diese Ersatzgefühlsreaktion, die bringt den Leuten noch was.
Das wäre sozusagen auf der sozialen, auf der gesellschaftlichen Ebene so ein Beispiel für ein Ersatzgefühl, dass das eigentliche, das ursprüngliche und auch angemessene Gefühl von Furcht und Angst ersetzt wird durch Ärger auf etwas oder auf jemanden. Und dann kann man gucken, was ist die Funktion und was ist der Nutzen dabei, ne?
Ja, der Trick ist ja dabei, dass das Ärgergefühl eine andere soziale Funktion hat als das Angstgefühl. Das Angstgefühl hat die Funktion, dass ich an mir selber etwas ändere, mir selber Schutz besorge oder in meiner Umwelt etwas ändere, dass ich nicht mehr bedroht werde.
Wegrennen als schnellste Funktion.
Der Ärger hat in der Regel die Funktion, jemand anderen dazu zu bewegen, dass er was macht. Also ich schiebe damit die Verantwortung auf jemand anderen ab. Insofern die soziale Funktion, du hast ja eben mal gefragt, was sind denn Gefühle überhaupt? Die soziale Funktion von Gefühlen ist unterschiedlich. Und da komme ich mal zu deinem Mediationsbeispiel zurück. Ich glaube, dass das ja auch dann, ich will jetzt nicht sagen, der Trick der Leute ist, aber weil vielfach passiert das ja unbewusst. Auch Ersatzgefühle werden authentisch von demjenigen gespürt. Das ist wichtig zu sagen. Die sind nicht strategisch irgendwie eingesetzt. Aber ich benutze die, wenn von außen betrachtet, jetzt um beim anderen eine Reaktion herbeizuführen. Und dann hast du ja gesagt, bestimmte Gefühle, wenn ich die äußere von bestimmter Betroffenheit und dann noch vielleicht kongruent mit bestimmten Mainstream-Themen, dann ist der andere platt. Da kann er gar nicht mehr reagieren. Das ist wirklich eine Schachmattzug.
Nähern wir uns mal von diesem sozialen Prozess her, dass Gefühle gelernt werden. Sie werden in frühen Jahren gelernt. Wir lernen sie durch unsere Bezugsperson, bestenfalls natürlich den Eltern, wie auf bestimmte Situationen reagiert wird. Es werden Angebote gemacht, du bist müde, du bist ängstlich, ne, du bist hungrig. So werden verschiedene Grundgefühle, basale Gefühle nahegebracht und jetzt kann man drauf reagieren und nimmt sich das an oder nicht. Das ist so der Vorgang des sozialen Lernens, so dass man also auf jeden Fall erstmal festhalten kann, Gefühle kommen nicht aus uns selbst heraus, sondern sie unterliegen einem Wertungs- und Bewertungsprogramm, das wir auch sozial gelernt haben.
Ja, ich würde sagen, das ist ein normaler epigenetischer Prozess. Wir haben bestimmte Grundgefühle als Potenzial, als Veranlagung vorhanden. Und wie die Umwelt jetzt ist, werden die mehr oder weniger mobilisiert. Ne? Also bei den Moors zum Beispiel, wir haben uns immer das Porzellan um die Ohren geschmissen früher. Und bei den Weigels, da hat man sich vielleicht früher, wenn ein Konflikt war, schon frühzeitig zusammengesetzt und hat eine Mediation gemacht in der Familie. So
Ja,
gibt es ja auch unterschiedliche
tiefste
Gepflogenheiten.
Sehnsuchtsgefühle wächst du. Ja. In alte Träumereien verfalle ich. Aber es war nicht Porzellan, da hatten wir nur ganz wenig gehabt. Wir haben meistens Marmeladengläser genommen.
Also ich wollte sagen, das Modell lernen. Ich habe ja eben gesagt, die Aufmerksamkeit, die der Einzelne dafür kriegt, das wäre ja so ein lerntheoretischen Verstärkungsprozess. Es ist auch das Modell lernen, dass du in einem bestimmten Kontext, System aufwächst, was bestimmte Regeln oder Gepflogenheiten hat. Und das prägt dich genauso.
Das merke ich gerade, oder habe ich jetzt zwei, dreimal bei meinem Sohn gemerkt, der mir auch 2 Jahre jetzt schon ist. Der geht sozusagen aus meiner Perspektive unerschrocken auf Hunde zu. Das können Riesenhunde für ihn sein. Da hat er überhaupt gar keinen Schmerz. Er sieht aber, dass ich erschrocken bin in den Momenten und etwas mache, wo er irritiert ist. Und selbst wenn er aber dieses Pferd von einem Hund sieht, da hat er gar keine Furcht davor, dass da irgendwas passieren kann. Aber er sieht es bei mir. Ist mir schon aufgefallen. Ich versuche das dann immer cool wegzuwischen, aber der Eindruck, dass da offenbar Gefahr drohte und damit was Angstbesetztes ist, der ist nicht mehr wegzumachen.
Ja, wenn ihm jetzt tatsächlich mal mit einem Hund was Unangenehmes begegnet und du fängst an und sagst, siehste, hätte ich dir schon immer
Das habe ich
sagen
mir geschworen, dass
können.
ich das nicht machen werde.
Ja, dann hättest du große Chancen, in so ein Programm dann zu initialisieren, ja.
Ja, genau. Das sieht er sozusagen eher an mir und meiner Reaktion etwas, was er in dem Hund als solches nicht sieht. Also ich glaube, es waren Hunde. Also manche hätten auch seine Kälber sein können, aber so ist das in der Großstadt. Der Punkt des Lernens und des Anbietens scheint mir jetzt in einer, ich sag mal, diverseren Welt als früher noch bedeutsamer zu werden. Also du hast ja das Beispiel mit dem Indianer kennen keinen Schmerz genannt. Also die kommen ja sozusagen aus einer Zeit, die für einige die gute alte Zeit ist, wo man immer denkt, das ist sehr homogen und da war alles irgendwie klar im Hinblick auf, was macht Freude, was macht Angst, worauf muss man Ärger entwickeln. Heute scheinen die Angebote ja vielschichtiger zu sein und ich bin eher in der Lage, als heranwachsender Mensch unterschiedlichste Angebote zu haben. Würdest du sagen, dass das Konzept der Ersatzgefühle sich damit auch so ein wenig im Auflösen begriffen ist?
Ja, vielleicht schon. Ich glaube, dass heute auch fürs Management beispielsweise gilt, dass auch die IndianerInnen keinen Schmerz kennen dürfen. Ja, also,
Ja,
dass da
interessanter
auch eine
Punkt.
Veränderung da ist. Du hast gesagt, Diversität, also, dass da tatsächlich auch eine Veränderung da ist. Ich glaube es nicht. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dieses gesellschaftliche Thema, das ist auch was, was wir schon häufiger mal am Wickel hatten mit der Individualisierung und Singularisierung, dass diese Art und Weise, Gefühle zu produzieren, das gehört ja zu diesem medialen Auftritt vieler Leute dazu. Und das für meine Begriffe, ich habe mich auch sehr mit Narzissmus beschäftigt die letzte Zeit, vom narzisstischen Muster sind viele Leute in der Lage, Gefühle zu spielen. Transaktionsanalytisch würde man sagen, das kommt dann nicht aus dem Kind oder aus dem Erwachsenen-Ich, sondern die haben irgendwie bei anderen sich abgeguckt, für bestimmte Situationen ist ein bestimmtes Gefühl, sprich jetzt aus ihrem Eltern-Ich, möglich, ne? Also Empathie als Beispiel. In bestimmten Situationen macht es ganz viel Sinn. Das ist vielleicht für Mediation auch ein interessanter Faktor, so zu tun, als wäre man empathisch, als würde man sich in den anderen reinversetzen.
Und du würdest sagen, das ist auch ein Gefühl. empathisch ist auch ein Gefühl oder sozusagen der Prozess des Hineingehens in ein Gefühl?
Ja, das ist so eine gute Frage. Was ist ein reines Gefühl und wo hast du noch andere Prozesse damit drin? Du hast vollkommen recht, was du sagst. Also Empathie an sich ist ja nicht ein Gefühl, sondern Empathie ist verbunden mit dieser Fähigkeit des Mentalizings, also dass du dich in die andere Person auch hineinversetzen kannst.
Ja, ich würde das jetzt gar nicht so schnell tun, dass das kein Gefühl wäre, sondern es könnte ja auch eine Bestätigung sein, dass wir Gefühle bewusst lernen können und dass wir unsere Gefühle mit Hilfe unseres mentalen Programms, mit unserem mentalen Apparat auch bewusst ansteuern können. Und dann würden wir Gefühle ja nicht mehr als etwas auch verstehen brauchen, dem wir ausgeliefert sind.
Ja, das ist die klassische Frage, wie beeinflusst man Gefühle? Was sicherlich nicht so einfach ist, wie das Beeinflussen von Verhalten und Gedanken. Also Gefühle direkt beeinflussen, ist eine echte Herausforderung.
Mir ist in der Vorbereitung ein Gedanke gekommen, bei dem ich dich fragen wollte, wie du das siehst. Denn ich hatte in einem Blogbeitrag auch mal die Ersatzgefühle als das für die Gefühlswelt verstanden oder bezeichnet, was Vorurteile für die Ideenwelt sind. Und jeder weiß, jedenfalls seitdem er auf den sozialen Medien das Meme mit Albert Einstein gelesen hat, dass ein Atomkern leichter gespaltet werden kann als ein Vorurteil, dass das auch bei Gedanken eben nicht so einfach geht. Man kann sich nicht so einfach umprogrammieren, wie wir das vielleicht rational glauben oder hoffen. Aber dann wären wir sozusagen in einer Parallele, wo wir sagen, ja, wir können sowohl Gefühle nicht einfach so steuern, aber wir können sie steuern. Und Vorurteile und einmal getroffene Entscheidungen können wir auch nicht so leicht steuern, wie wir das gerne hätten. Spätestens mit den Goldings und der Neuentscheidungstheorie in der TA wissen wir, dass das einfach nicht geht, dass es Grenzen hat.
Ja, Gefühle sind in der Regel ja ein bisschen besser verdrahtet als ein Gedanke. Wir haben ja eben über authentische Gefühle oder ursprüngliche Gefühle gesprochen. Die meisten Gefühle, die Menschen haben, sind Denkgefühle. Das heißt, ein erwachsener Mensch in unserem Alter oder vielleicht auch die jüngeren erwachsenen Menschen, da ist kaum noch ein Gefühl ohne einen gedanklichen oder einen Denkprozess. Ne? Da ist immer eine Bewertung dabei. In dem Moment, wo gefühlt wird, wird auch gedacht, passt es jetzt oder passt es nicht oder so. Wenn da ein Gewohnheitsprozess da ist, dass dieses Gefühl als zu einem selbst gehörig, Selbstvergewisserung, habe ich eben gesagt, anerkannt wird, dann ist das sehr, sehr gut verdrahtet. Deshalb gibt es ja in der Transaktionsanalyse diese Theorie der Ich-Zustände, der Ich-Zustand als kohärentes Muster aus Denken, Fühlen und Verhalten. Das sind quasi diese drei Ebenen, die sind richtig miteinander als Muster verknüpft. Und wenn ein Gefühl in so einer Entität verknüpft ist, dann ist es schon auch ziemlich rigide zu ändern.
Und die damit einhergehenden oder verknüpften Verhaltensweisen und Denkmuster ja dann ebenso. Weil wenn man sagen würde, man kann die Gefühle nicht ändern, aber dafür die Gedanken und das Verhalten so einfach, wäre das, was man als Ich-Zustand bezeichnet, ja plötzlich ein wenig im Auflösen.
Ja, der Trick, an die Gefühle ranzukommen, ist meistens über diese beiden Eingangstüren Denken und Verhalten. Wenn jemand sich schlecht fühlt oder sowas, dann sagt er, dann mach doch dies und das oder tob dich aus oder was weiß ich.
Renn mal eine Runde um Block, hieß es bei uns immer.
Ja, also das ist Verhaltensebene. Wenn du jemand sagst, also das könnte man auch ganz anders bewerten, die Situation, in der du bist oder denk mal anders, dann gehst du die Eingangstür denken, aber das Gefühl selber, das ist schon mal, ist aber auch mal Meditationskenntnisse und so weiter und so fort, um das anzugehen. Oder mindestens mal die Erfahrung, dass Gefühle wieder weggehen. Denn diese Erfahrung haben Menschen, wenn sie intensiv in einem Gefühl sind, erstmal nicht. Ich sage das jetzt mal ein bisschen schnöde. Gefühle sind buchhalterisch ausgedrückt durchlaufende Posten. Genauso wie Gedanken auch.
Das liebe ich, ja.
Also, die bleiben nicht immer. Oft werden Gefühle durch ein falsches, gerade bei den Ersatzgefühlen, wenn Leute Ärger als Ersatzgefühl haben, das verursacht ja oft sehr viele Probleme in sozialen Partnerschaften, in Familien und so weiter und so fort. Die steigern sich da hoch. Viele ersten, zweiten, dritten Grades werden da gespielt. Wenn aber Menschen die Idee kriegen können, dass sie ihr Gefühl aushalten können und dass das dann auch wieder verschwinden kann, ohne dass sie groß was abfackeln davon, das ist ein Riesenschritt und das ist für viele dieser Ersatzgefühle, die sehr schädlich sind in der Welt, absolut notwendig.
Und das ist die Brücke zu dem, was mich bei dem Konzept der Ersatzgefühle am meisten fasziniert hat, möchte ich fast sagen, oder zumindest beeindruckt hat. Sie waren immer die Erklärung dafür, dass manche Verhaltensweisen von Coaches, Mentoren, von denen ich gerade gelernt habe, auf den ersten Moment etwas merkwürdig waren, aber unglaublich erleichternd. Sie waren von außen hin, könnte man fast sagen, abgeklärt, aber man könnte auch positiv sagen, sie waren einfach ruhig geblieben, wo andere schon irgendwie auf dem Sprung waren, was zu machen oder Panik geschoben haben. Und da nochmal die Besonderheit herausgestellt. Also ich weiß nicht, du hast ja nochmal einen viel weiteren Überblick über Psychotherapieverfahren und Schulen, als ich das habe, der das nicht sozusagen von Haus aus gelernt hat. Ist die Konzeption der Ersatzgefühle so eine Besonderheit der TA, wie ich das zu Anfangs dieser Episode gesagt hatte? Oder würdest du sagen, nee, das haben auch andere Schulen schon verarbeitet, dass sie nicht auf jeden Gefühlsausdruck in Anführungsstrichen reingefallen sind?
Naja, es gibt ja von Schachter diese grundlegende sozialpsychologische Gefühlstheorie, die auch aussagt, dass Gefühle quasi durch Bewertungen entstehen. Es gibt zig sozialpsychologische Untersuchungen, die man Menschen in eine bestimmte Situation gebracht hat, und hat den bestimmten Sachverhalt geschildert. Und dann hat man sie gefragt, wie fühlst du dich denn da drin? Und je nachdem, wie die Schilderung, die Bewertung angetriggert hat, haben die Menschen sich sehr unterschiedlich gefühlt in einer Situation, zu einem Gegenstand oder zu irgendeiner Behandlung von anderen bezogen. Also dass Gefühle schon auch etwas Steuerbares haben. Aber das zu einem Persönlichkeitskonzept zu machen, dass Menschen tatsächlich sich entwickeln sollen und mal ihre Gefühlsbatterie, die sie zur Verfügung haben, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung überprüfen sollen, das macht ja sehr viel Sinn. Und das ist originär transaktionsanalytisch. Und das ist ja der großen alten Dame der Transaktionsanalyse, Vanita English, zuzuschreiben. Der Byrne hatte auch schon mit solchen Ideen dann diese Idee der Lieblingsgefühle, die Weigels und die Moores, wie die zu Hause sind, so, das ist eine Idee, die Byrne schon selber hatte. Aber diese Idee, dass eine Substitution von Gefühlen stattfindet, also quasi ein Gefühl tritt an die Stelle eines anderen, das ist aus meiner Sicht schon ein Verdienst von Vanita English, diesen Gedanken sehr stark propagiert zu haben.
Sie hat das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie heißt die Publikation? Es ging doch gut, was ging denn schief, glaube ich, ne? Also anhand von ein paar Entwicklungen verdeutlicht, diese Über- und Untersicher-Typen, die dann mit dem Gefühlskonzept sozusagen nochmal Erläuterung fanden. Jetzt haben wir uns in dem Konzept ganz schön reingearbeitet. Und ich bin noch ein bisschen bei der Frage, die ich vorhin so hatte, welchen Wert hat das Konzept heute noch? Also ich für mich persönlich kann sagen, das ist eines der hilfreichsten Konzepte, mit denen ich auch in der Mediation arbeite. Nicht explizit, sondern das ist wirklich eins, was ich im Hinterkopf habe und behalte, um Analysen und auch Interventionen dann durchzuführen. Aber es ist eines der TA-Konzepte, dass ich nicht sofort explizit anwenden würde. Erster Punkt und der zweite eben, aufgrund der vielfältigen Angebote heute, wie man auf bestimmte Situationen auch gefühlsmäßig reagieren kann oder was erwartet wird, dass es nicht mehr so eindeutig ist, bin ich mir noch nicht sicher, ob das sozusagen in den jetzigen und nachfolgenden Generationen so eine Anschlussfähigkeit hat, ne, so ein Erkenntniswert. Aber das ist wirklich eine offene Frage, ich weiß es nicht genau.
Naja, ich denke schon, wenn ich an die heutige Zeit denke, ich denke, diese ganze mediale Welt ist ja emotionsgetrieben. Ne? Das war früher nur die Bild-Zeitung, die wirklich das geschafft hat, immer jede Geschichte in ein negatives Ersatzgefühl umzuwandeln. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Also irgendwie Empörung, Angst, Ärger aus Situationen heraus zu locken oder das den Leuten als Reaktionsmöglichkeit anzubieten. Und ich glaube, das ist ja auch ein ähnliches, wenn man heute diese ganze YouTube-Szene oder Social-Media-Szene sieht, ist ja auch ein ähnlicher Prozess am Gange, dass diese Emotionsgetriggertheit, Clickbaits und so weiter, dass es in die Richtung geht, tatsächlich immer diese emotionale Seite anzusprechen und damit die Leute zu mobilisieren. Deshalb finde ich das schon sehr, sehr wichtig, weil dieser Prozess, der da dazukommt, dass die Menschen natürlich durch diese Gefährdungsgefühle wie Angst und Unsicherheit eher verlockt werden, so irgendwas zu machen oder auch durch Ärger und Empörung. Diese Dinge finde ich heute sehr, sehr wichtig, wie weit die jetzt in die persönlichen Beziehungen des Einzelnen immer zurückgreifen. Aber ich finde es gesellschaftlich einen ungeheuer wichtigen Prozess zurzeit.
Das stößt so in die Richtung von authentisch sein müssen und sich authentisch präsentieren müssen. Und Gefühle und Gefühlsausdruck wird als Authentizität auch deklariert, wird so wahrgenommen und auch honoriert. Insoweit, da kann ich den Link dazu schließen.
Menschen haben Parlamente gestürmt, in USA, in Deutschland ein bisschen weniger, den Reichstag, aus einer gefühlsmäßigen Haltung heraus, die konstruiert war.
Ja.
Und genau. Ich finde, das hat schon eine Bewandtnis. Also das ist ja vielleicht das, dass Gefühle heute wichtiger gehalten werden. Früher haben sich ja die Leute dann aus irgendwelchen Normen von sowas zurückgehalten.
Genau. Ne? Gefühlsausdruck war eigentlich konnotiert, dass es eskalierend wirkt und dass man das tunlichst fernhalten muss, also recht vom Berufswegen, ne? Dass man also auch Gefühlswelt am Werkstor draußen lässt. Heute ist es eher eine Mobilisierung und eine angestrebte Zielrichtung der Emotionalisierung. Da kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das Ersatzgefühle-Konzept dort auf jeden Fall noch fruchtbar gemacht werden kann.
Ja, das macht es komplexer. Ich finde das ja richtig. Das Gefühl darf am Werkstor nicht abgegeben werden, wie so ein Anzug, den du da, oder ziehst da dein Werksoverall an und so weiter. Ne? Also, aber wenn man das macht, dann muss man gleichzeitig auch in diese Komplexität der Gefühle reingehen, dann, dass nicht jedes Gefühl per se jetzt super gut ist, super wichtig, super nützlich und so, sondern dass man das genau betrachten muss.
Und damit werden sie, und das finde ich schon, ist ein Zug, den ich durchaus umstritten sehe, den ich selbst nicht bestreiten würde, aber den ich umstritten sehe, dass Gefühle diskutierbar werden und dass sie nicht per se Wahrheit und Authentizität beanspruchen können. Aber das ist etwas, in dem ich glaube, Gefühle momentan nicht stehen. Gefühle stehen eher so in einem, wie sagt man, so in einem satisfaktionsfreien Raum.
Ja, es ist so ein, als wenn es eine Religion wäre. Also ist ja dann nur spannend, will auch kein Gefühl wegnehmen, aber wenn jemand zu mir kommt in eine professionelle Beratungssituation und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe die und die Gefühle, dann hinterfrage ich schon, wie produziert er die? Mhm. Ne? Ist das jetzt ein alter
Das ist schon für einige wahrscheinlich eine sehr, wie sagt man so, provokante Fragestellung. Ne? Wie produziere ich die? Wie soll ich die provozieren? Die kommen von alleine.
Wie kriegst du das hin, dass du in dieses Gefühl, also die Fragestellung ist für viele dann erstmal fremd. Wenn es den Einzelnen betrifft, noch wichtiger ist es natürlich, wenn es soziale Relevanz bekommt. Ne, ist ja die Mediationssituation, die du ansprichst, das ist ja meistens mehr als einer beteiligt. Also dann hat ja die Art und Weise, wie ich mich in ein Gefühl bringe oder welche Äußerungsformen ich dann finde, hat ja nicht nur auf mich eine Wirkung, sondern auf die anderen auch. Ja. Und an der Stelle finde ich es wichtig, dass es hinterfragbar wird.
Und da sehe ich außerhalb der, sage ich mal, der Psychologie, die ja bisher die Speerspitze der Wissenschaft, wenn es um Gefühle ging, war, Klammer auf, immer noch ist, Klammer zu, das sei dir ja zugestanden, ja. Aber es gibt wirklich eine interessante Tendenz in den Kulturwissenschaften und vor allem in der Geschichte, in der Historie, dass Geschichte der Gefühle geschrieben wird. Also es werden unterschiedliche Zeiträume in der Geschichte daraufhin abgeklopft, wie die Gefühlswelt beschaffen war. Und das ist ein interessanter Punkt, weil da wird deutlich, dass es ein soziales Geschehen ist, das eben auch ausgreifen kann auf Massenbewegungen und auf Massenstillstand auch und Gefühle dort nochmal eine Anreicherung bekommen, die sie zumindest, wie ich Gefühle kennengelernt habe, so bisher nicht hatten. Nämlich, es war ein psychologisches Phänomen und kein soziales Phänomen.
Ja, das ist schon ein soziales Phänomen, eine Gefühlsäußerung. Ich bin immer Gewalt gegen Kinder zum Beispiel. Als ich ein Junge war, so 50er, 60er Jahre, da wurde man in der Familie und in der Schule geschlagen. Also vielleicht nicht jetzt total zusammengeschlagen, aber da wurde mit körperlicher Strafe gearbeitet. Da wir aber wussten, dass das in jedem Haus so ist, von unseren Freunden, und hatte das eine andere Bewandtnis, glaube ich, damals für uns gefühlsmäßig. Ich glaube, vielleicht sind wir doch alle auch da ungeheuer traumatisiert worden durch. Aber ich glaube, dass es heute einen anderen Stellenwert hat, wo das eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht mehr akzeptiert ist. Und wenn ein kleiner Junge in der Familie geschlagen wird und weiß, dass das in vielen anderen Familien nicht der Fall ist, das macht einen Unterschied. Insofern sind die gefühlsmäßigen Reaktionen tatsächlich in verschiedenen historischen oder zeitgeschichtlichen Phasen unterschiedlich.
Genau. Und wie gesagt, das ist in den letzten, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahren eine ganz eigene Art der Geschichtsschreibung geworden und finde ich hochinteressante Bücher. Da wollte ich auch mal, aber das ist schon ein bisschen länger her, auch mal da den einen Kollegen einladen, der da die Geschichte der Gefühle geschrieben hat, ein Deutscher, ja, der in London lehrt. Ist wirklich kluges Buch.
Als die Liebe erfunden wurde.
Ja, okay, das ist genau auch aus in der Romantik gewesen. Genau, das weiß man genau in den Kulturwissenschaften dort schon länger. Ich hau das Buch mit in die Shownotes.
Ja.
Bodici heißt er, glaube ich. Wirklich.
Romantische Liebe ja auch ein Ersatzgefühl für bloße Nutzenerwägungen, die Menschen, die in Beziehungen haben.
Ja, oder für einen kurzzeitig pathologischen Zustand oder wie man so sagt, ja, psychotischen Durchbruch. Aber das ist nicht mein Feld. Ist nicht mein Feld. Da bist du.
Wir reden uns jetzt so langsam um Kopf und Kragen. Ich glaube,
gut, soweit zum Thema.
Wer ihn durchgehalten hat, ist sowieso
frei von Ersatzgefühlen.
Ja.
Der kriegt die Bescheinigung, dass er authentisch zuhören kann, auch, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll, Punkt. Günther, vielen Dank für das gefühlige Gespräch am Nachmittag bei bester Sonne, was das Thema Ersatzgefühle angeht und das Konzept nochmal neue Aspekte da gewonnen habe. Vielen Dank dafür.
Ja, vice versa. Geht mir auch so. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder hier bist, dass hoffentlich alles bald geschehen wird und eine gute Zeit für dich.
Gute Zeit. Danke.
Ersatzgefühle. Mein Gespräch mit Günther Mohr. Ja, wir haben uns ausführlich mit diesem Konzept beschäftigt, dem Herkommen auch und dem Grundansatz und auch die zwei Grundströmungen, ne? Ob jetzt Gefühle nun etwas aus uns selbst herauskommendes sind, dem wir mehr oder weniger machtlos gegenüberstehen oder ob das auch etwas von uns Gemachtes ist im Kontakt mit anderen, also als ein sozialer Prozess, der beeinflussbar ist, wofür halt einiges auch spricht und dass wir dann auch in Beratungsprozessen, Konfliktvermittlungsgesprächen auch nutzen können. Vielen Dank, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart hier beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir die Folge gefallen hat und auch der Podcast generell zusagt und du möchtest, dass auch andere davon erfahren, dann hinterlass doch ein Feedback und eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast und abonniere ihn natürlich selbst, wenn du das noch nicht getan hast. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.